Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Ein total leidiges Thema für die meisten Lehrkräfte und sicherlich auch für viele Schülerinnen und Schüler sind Unterrichtsstörungen. Wie du darauf vernünftig reagierst und wie du die am besten vielleicht sogar vermeidest, das erfährst du in der heutigen Folge.
Dann verrat doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, Justus, gibt es bei dir überhaupt Unterrichtsstörungen?
Bei mir? Was? Nie. Nein.
Nee, aber muss man wirklich...
Jeder, der das sagt, lügt. Ich schwör's dir. Ist immer irgendwas.
Ja, obwohl, beziehungsweise bei mir im Referendariat, es gibt doch hier das Gespräch zum Ausbildungsstand, zumindest in Niedersachsen. Ich meine, die sehen einen natürlich auch nicht so oft, ne? Und im alltäglichen Unterricht sind die nicht dabei, sondern immer nur in dem Unterricht, in dem sie einen besuchen. Aber da wurde mir gesagt zum Gespräch zum Ausbildungsstand, wir möchten mal bitte sehen, wie sie auf Unterrichtsstörungen reagieren. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig und eigentlich sind wir da auch schon...
Oh, Oske, zu viel Prävention gemacht.
Genau, eigentlich ist man da auch schon gut bei der Unterteilung in Prävention und Intervention.
Ja, aber warte mal noch, du, ganz ehrlich, ich finde, es gibt so eine Tabuisierungs- und Schweigekultur so rund um Unterrichtsstörungen. Es ist vollkommen normal, jeder hat es irgendwie. Es ist halt bei dem einen, es findet jeder irgendwie unterschiedlich anstrengend und es kommt auch darauf an, worum es genau geht, ne? Aber so Kleinigkeiten, so Reibungsverluste, jemand hat sein Buch vergessen oder so. So, wo beginnt für dich die Unterrichtsstörung? Das ist halt die Frage. Aber ey, ganz ehrlich, jeder hat in irgendeiner Weise Unterrichtsstörung. Die Frage ist halt, was für ein Ausmaß, ne? Wovon sprechen wir hier?
Ja, beziehungsweise eigentlich könnte man sich an der Stelle auch fragen, warum ist das so ein Tabu? Also ich muss sagen, ich habe es an den anderen Schulen. Ich war ja als Vertreter, also erst habe ich ja mein Referendariat an einem Gymnasium gemacht und dann war ich als Vertretung an Gesamtschulen. Und da wurde tatsächlich offener gesprochen über Unterrichtsstörung. Also ne, vielleicht auch schon so ein bisschen zu plakativ, so es kamen die Lehrerinnen und Lehrer ins Klassen, ins Lehrerzimmer und haben gesagt, hier, oh, ne, die Klasse so und so, aber also geht mir auf die Nerven oder sonst was, also ohne dann auch irgendwie eine konkret nach Lösung zu suchen. Das war eher so ein allgemeines Beschwerden und Gemecker. Aber am Gymnasium, dass dir da mal jemand irgendwie sagt, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht der Klassenlehrer bist, sondern einfach nur ein Fachkollege, dass du gefragt wirst, ja, wie machst du das im Moment in der 5 ABC, da ist es bei mir relativ laut oder hast du auch im Moment das Gefühl, dass die richtig unruhig sind?
Aber da hast du ja auch, also... So ein allgemeines Gemecker gibt es, glaube ich, an vielen Schulen. Aber dass wirklich mal jemand fragt, ist das bei dir auch so, das empfinde ich als, also ist total selten.
Ja.
Ja. Ist natürlich auch die Frage, wer und was stört wann und wie, ne? Also, dass die Kids irgendwie zum Anfang der Unterrichtsstunde noch ihre Sachen rausholen, weil sie gerade aus der Pause kommen, ist natürlich auch in gewisser Weise eine Störung, wenn sie das nicht sofort machen, wenn sie in den Raum reinkommen. Aber das ist für mich okay. Ne? So, da ist so ein bisschen die Frage, wo zieht man auch die Grenze, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt muss man hier, ne, muss es vorangehen und das geht jetzt einfach nicht.
Würdest du sagen, zum Beispiel, also wenn wir jetzt sagen, Unterrichtsstörung, ab wann und was ist eine Unterrichtsstörung? Ich würde sagen, ich bin eher unanfällig. Also bei mir, ich toleriere es eigentlich ganz gut, wenn es laut ist. Oder was ist laut? Etwas laut her, also sowas wie Krascheln und Raussuchen oder so, das stört mich jetzt nicht. Es stört mich auch nicht, wenn jemand nochmal aufsteht, um seine Jacke irgendwie an den Haken zu hängen. Meistens melden sie sich dann und ich sehe, worum es geht und sage und nicke dann einfach, weil ich finde, dass das sehr viel weniger stört, als wenn sie die Frage stellen, darf ich meine Jacke anhängen, obwohl sie manchmal wirklich nur so sich umdrehen müssen.
Ja, genauso dieses klassische, ne, dieses Tee aus zwei Händen für Toilette. Kann ich mal aufs Klo? Kennst du
das? Was? Nee.
So dieses Timeout-Tee für Toilette? Das ist total cool.
Nee.
Ist einfach nur so,
ich hätte jetzt gesagt, jemand denkt, der braucht eine Pause.
Nee, so ein Timeout-Tee für ich muss mal aufs Klo. Kannst du ausprobieren, ist total super.
Ey, das mache ich morgen.
Ja.
Ey, das ist ja verdammt gut. Nee, das kannte ich nicht. Ja, gut. Nee, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, also je nachdem, wie man da, also wo die eigene Toleranzgrenze ist, kann es natürlich anstrengender sein, den Tag zu durchleben. Oder halt auch weniger anstrengend, weil einen sowas, ne, dann überhaupt nicht stört, wenn jemand da nochmal leise aufsteht. Oder auch zum Mülleimer. Melden sie sich da bei dir?
Nein, das ist auch okay.
Bei mir melden sie sich.
Also ich finde, das ist halt so...
Ich brauche ein Mülleimer-Symbol.
Ich finde, es muss den Kindern klar sein, solange, oder den Schülerinnen und Schülern, solange der Unterricht nicht gestört wird durch das, was ich mache, sind ganz normale Abläufe vollkommen okay. Ich kann zur Toilette gehen, ich darf was trinken, ich darf was aufhängen, meinen Anspitzer darf ich ausleeren, ich darf meine Flasche auffüllen, ne? Solange ich dabei meinen Fokus auf den Unterricht nicht verliere und die anderen nicht ablenke, ist das okay. Und ich muss sagen, es kommt halt darauf an, wie man das einführt und wie man das übt und mit welcher Strenge man das am Anfang dann auch forciert. Aber meine Fünfties zum Beispiel kriegen das schon ganz gut hin. Ja, ich weiß nicht. Ich denke halt auch, es kommt total darauf an, was man als Störung empfindet. Und je strenger man da ist, desto einfacher hat man es vielleicht auf lange Sicht. Aber es gibt natürlich auch einen Punkt, wo es dann übertrieben wird. Ne? Wo auch die Kinder sich dann irgendwie ja, ein bisschen albern vorkommen vielleicht teilweise. Und natürlich das andere Extrem, wenn es so eine Regellosigkeit gibt und keiner so richtig weiß, was muss ich jetzt hier machen, weil Regeln ja auch eine Orientierung geben. Aber ich glaube, man kann es ganz grundlegend erstmal überlegen, was kann den Unterricht überhaupt stören. Und letzten Endes sind es ja drei Faktoren, nämlich natürlich die Schülerinnen und Schüler, klar. Alles, was vor dem Klassenraum, um den Klassenraum, ums Gebäude herum stattfindet, sei es jetzt mal wieder die Baustelle vor der Tür oder so.
Und das sind bei euch Schüler oder was?
Oder die Kids, die auf dem Flur rumlaufen oder was weiß ich. Aber, und ich glaube, das vergessen die meisten, auch der Lehrer selbst kann den Unterricht stören. Ne? Finde ich eigentlich am tragischsten, denn der sollte es besser wissen.
Na, beziehungsweise meistens ist das ja nicht absichtlich, sondern es ist dann sowas, also so ein bisschen die eigenen Impulse zu kontrollieren. Du siehst dann jemanden, also keine Ahnung, du hast die Kinder in zwei Fächern und die vergangene Woche ist jemand umgeknickt und mitten im Unterricht fällt dir dann ein, ach ja, hier, der kleine Max Moritz, der ist ja letzte Woche umgeknickt, sitzt da hinten in der letzten Reihe, du siehst den Fuß nicht und denkst dir so, gehe ich mal hin und frag mal nach seinem Fuß. Und schon sind alle, aber die drumherum, es ist ja nur nett gemeint, aber alle, die drumherum sitzen, kriegen es irgendwie nochmal mit. Und du hast eigentlich so eine schöne Stillarbeitsphase dann komplett selber unterbrochen, obwohl du es ja einfach nur nett meintest und vielleicht vorher nicht dran gedacht hast.
Ja gut, aber das sind halt Dinge, die muss man sich entweder aufschreiben und zum Ende der Stunde machen oder am Anfang der Stunde, ne, bevor es losgeht. Aber dieses, wenn ich einmal im Unterrichtsthema bin, da muss es halt einfach durchlaufen und ich kann nicht, das ist jetzt so ein Thema, ne, was du gesagt hast, das hat ja noch was mit persönlichem Interesse an den Kindern zu tun, aber es gibt ja auch so Sachen, es ist eine relativ kleine Störung und du machst da ein riesen Brimborium draus und bist letzten Endes selber mehr Störer, als es die Störung selbst war, also du hältst dich quasi selbst auf, das ist ja so dieses ja, was man vermeiden sollte.
Also du meinst
so sich selbst Stolpersteine stellen
lassen. Ja, genau. Also wenn jemand dann nochmal aufsteht für den Anspitzer und er ist eigentlich schon wieder an seinem Platz.
Ja, genau. Und du machst Riesentheater
draus. Es hat dich aber genervt, weil jetzt der Zweite aufgestanden ist, anstatt dann einfach am Ende der Stunde zu sagen, so Leute, ihr lauft hier ständig rum, das geht einfach nicht mehr, wir müssen jetzt irgendwie eine Regel finden, sowas wie mit dem Toilettentee, dass du dann in dem Moment sagst so, weiß ich nicht.
Ja, 2 Minuten
fast aufmachst. Ne, das geht nicht und so weiter und so fort. Ihr könnt hier nicht ständig. Ja, und schon ist alles, ja genau. Also gehört auf jeden Fall auch quasi schon zu dem Bereich Prävention. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen unterteilt. Eigene Unterrichtsstörungen zu unterlassen, zu vermeiden.
Ja, voll. Das Zweite, was natürlich total hilft, finde ich, ist eigentlich eher dein Thema, wenn wir ganz ehrlich sind, sind Routinen und Abläufe. Ne? Also, dass es irgendwie einen ganz klaren Zeittag gibt, was, wann, wie im Unterricht gemacht wird. Wir kommen rein, wir vergleichen die Hausaufgaben, es gibt irgendwie einen gemeinsamen Einstieg oder eine Reaktivierung von in einer Fremdsprache, zum Beispiel Vokabular, man macht vielleicht ein kleines Vokabelspiel am Anfang, dann kommt was Neues, zum Ende gibt es die Hausaufgaben, die bespricht man nochmal kurz, also einfach, dass es so eine relativ klare Taktung gibt. Natürlich lebt es auch davon, dass man die Taktung mal durchbricht, ne, um Spannung zu erzeugen, aber dass den Kindern meistens halt klar ist, was als nächstes passiert. Ne? Ich glaube, du hast dann Französisch zum Beispiel ein ganz cooles Ritual. Wie hast du das genannt? Satz der Stunde oder so?
Ja, genau. Phrase de la Journée. Satz des Tages oder eigentlich sorgen diese Routinen ja auch, wenn man letztendlich will, dafür, dass so ein gewisser Fluss entsteht. Ne? Also ich habe mir das ursprünglich mal ausgedacht, in der Sporthalle mache ich so, ich lasse die immer alle zusammen in die Halle und lasse die 5 Runden einlaufen. weil ich einfach über die Zeit gemerkt habe und dann setzen sie sich im Halbkreis hin. Das ist quasi schon so geregelt und dann können wir von da anfangen. Ich habe nämlich gemerkt, dass einfach in Sport unglaublich viel zusammenkommt. Also der eine steht da, hat seine Schuhe nicht, der nächste hat sich irgendwie am Handgelenk verletzt, der dritte hat irgendwie irgendwelche anderen Gründe, warum er heute nicht aktiv teilnehmen kann. Und ich war richtig ausgelastet fast schon damit, dass ich mich um diese ganzen Sachen kümmern muss, alle eigentlich rumstehen und warten, dass es in irgendeiner Weise anfängt.
Ja. Dann hat einer noch eine Entschuldigung, Klassenbuch eintragen musst du auch noch.
Genau, Und da habe ich das dann einfach irgendwann mal so angefangen. Und das habe ich als wirklich sinnvoll empfunden und es hat auch einfach für so einen dynamischen Einstieg dann in dem Moment gesorgt, in die Stunde. Und in Französisch habe ich mir überlegt, okay, was könnte man machen, so dass sie einlaufen, das macht keinen Sinn.
Ja klar, letzten Endes hast du dir also überlegt, wie können die Schüler üben, warm werden für Französisch und ich habe gleichzeitig Zeit, Anwesenheit zu checken, Kram zu organisieren und so weiter.
Genau.
Ja, clever.
Und dieses mit Satz des Tages, also vielleicht als Referendarin hätte ich mir jetzt da wieder 1000 Gedanken gemacht, was wäre ein guter Satz des Tages, der die Inhalte wiederholt. Aber wenn man eine Weile dabei ist und auch weiß, was man in der letzten Stunde gemacht hat, dann nehme ich wirklich einfach das Buch, schlag das auf, überleg nochmal kurz, entweder prägnantes Vokabular oder prägnante Grammatik, die in der Stunde zuvor dran war oder auch einfach irgendeinen Anwendungssatz aus der letzten Vertiefung und dann diktiere ich auf Deutsch einfach tatsächlich so einen längeren Satz oder auch mal eine Frage mit einer Antwort und die schreiben das direkt auf Französisch auf und während ich das mache, das ist vielleicht jetzt natürlich auch, kann sein, dass das den einen dann schon wieder komplett auslastet, aber während ich das diktiere, habe ich dann Zeit, Klassenbuch aufzuschlagen, einmal grob zu gucken, wer fehlt, wenn mir jemand vorne was hingelegt hat, dann da einmal drauf zu gucken und so ist in irgendeiner Weise ein Fluss gegeben. Eigentlich kann man das auch sagen, Bewegungsfluss, Unterrichtsfluss an verschiedenen Stellen im Unterricht, ne? Sich zu überlegen, wenn man schon weiß, dass etwas kommt, wir haben ja zum Beispiel immer eine 5-Minuten-Pause in den Doppelstunden und wenn ich weiß, dass danach irgendwas kommt, wo ganz aufwendig Stationen eingeteilt, Tische gerückt werden müssen oder und so weiter, dann das klug so zu legen, dass man sagt, ihr rückt jetzt noch die Tische und dann geht in die Pause.
Ja.
Oder jeder nimmt sich jetzt hier noch ein Blatt und dann wird schon die komplette Unruhe entstehen, weil man hier ein Blatt, da ein Blatt für irgendeine Stationsarbeit braucht und danach macht ihr zum Beispiel, oder darf jeder, der will, aufs Klo was trinken und dann machen wir weiter. So kann man es ja auch inoffiziell.
Ich wollte gerade sagen, oder erst Orga zu klären, ne? So, pass auf, wenn ich jetzt zu Ende gesprochen habe, das ist immer der wichtigste Satz, sonst geht es sofort los.
Ja.
Wenn ich zu Ende gesprochen habe, dann rückt zuerst jeder von euch seinen Tisch an diese und jene Position. Ihr nehmt euch ein Blatt, folgendes Material raus und dann dürft ihr in die Pause gehen.
Genau.
Niemals vergessen diesen Satz, wenn ich zu Ende gesprochen habe. Aus Erfahrung, es bricht sofort Chaos aus. Die fangen sofort an, die sind eifrig, die wollen los. Gehen wir schon so ein bisschen über zum nächsten Punkt, das Allgegenwärtigkeit. Also sich im Grunde genommen mit seiner Aufmerksamkeit so ein bisschen im Raum zu verteilen, würde ich das nennen. Du bekommst also mit, wenn irgendwo irgendwas passiert, völlig egal wo, du hast alle so ein bisschen im Blick, aber hast auch dich selbst im Blick und deinen Ablauf im Blick, ne? Also Allgegenwärtigkeit, so wie du gerade gesagt hast, ich weiß, jetzt kommt gleich die Pause, wie kann ich das jetzt so organisieren, dass das da irgendwie alles zusammenläuft? Und dann auch den Unterrichtsfluss aufrechterhält, ne?
Ja, beziehungsweise ich habe immer so für Allgegenwärtigkeit so dieses klassische hinten Augen zu haben. Das heißt, wenn ich vorne das Klassenbuch eintrage, dass ich dann trotzdem noch so viel Awareness zeige, dass ich weiß, dass da hinten potenziell quasi so ein Störherd sein kann und dass ich dann so auf den kleinsten Ton reagiere, den Blick kurz hochnehme, um den auch direkt zu signalisieren, so, Leute, ich habe es gesehen, ich habe es gehört,
ihr
wisst Bescheid, ne?
Wie gesagt, so Aufmerksamkeit ist überall, ne? Also die Awareness ist immer beim Hai und der Hai sind die Schüler. Liebe Grüße an alle Robert-Mark-Lehmann-Fans.
Ja, viele kleine Haie, genau. Also all das zur Intervention und dann vielleicht noch der letzte Punkt, das richtige Lernniveau zu treffen, also sowohl Unter- als auch Überforderungen zu vermeiden. Ich finde, das ist relativ schwierig, kann man identifizieren, ob das Problem war. Ich finde, da braucht man dann oft die Metaebene. Manchmal entsteht einfach so eine Unruhe oder insgesamt einfach Unterrichtsstörung und man weiß gar nicht so richtig, woran lag es. Also man hatte das Gefühl, man war irgendwie die ganze Zeit präsent, man hat die Orga richtig gut gemacht, es lief einfach eine Phase in die andere über, man hatte eigentlich schon Pause und trotzdem ist einfach insgesamt so eine, fast schon wie so eine Unzufriedenheit bei allen. Und da dann einfach reinzugehen und auch einfach mal zu fragen, so, was ist denn jetzt gerade das Problem? Und dann finde ich, wenn dann was kommt, kommt dann meistens so, ja, keine Ahnung, wir verstehen es nicht oder es ist viel zu schwer, ja, oder wir wissen nicht. Wir haben gerade
eine Klassenarbeit geschrieben, ne? Also.
Ja, gut, sowas. Du meinst, das Lernniveau ist ja dann auch zu hoch, weil sie eigentlich schon ausgeschöpft sind.
Ich wollte gerade sagen, du darfst auch nicht vergessen, die sitzen da alle mit ihrer persönlichen Tages- und Lebensvorgeschichte, ne? Und was jeder in diesem Moment braucht, ist halt häufig anders.
Ja.
Und je nachdem, wie gerade der Tag und die Stimmung in der Klasse ist, kann es halt einfach mal sein, da kann deine Stunde eigentlich perfekt geplant sein. An einem anderen Tag würde die glatt durchlaufen. Und an dem Tag halt nicht. Weil, was auch immer, Wetter hängt schief, Mond steht schief, keine Ahnung. Irgendwas, also ja, weißt du, kennst du das nicht? Du kommst in die Klasse und die können das auch gar nicht richtig benennen. Einfach ist es irgendwie, ich habe das schon gehabt in Klasse 9, da habe ich gefragt, hey, was ist los heute? Was braucht ihr? Woran liegt's? Habe ich was krumm geplant? Versteht ihr was nicht? Und es kommt halt nichts zurück. Und dann frage ich so, komm, ein bisschen was brauche ich? Und dann sagen sie auch, ich weiß nicht, heute ist einfach der Wurm drin.
Ja gut, ich meine, ist natürlich auch eine Gruppe von, weiß ich nicht, 25 bis 30 Leuten.
Ja, klar.
Und wenn dann da einige schon so empfinden, das überträgt sich ja in irgendeiner Weise dann auch auf die ganze Klasse.
Ja gut, was du auch nicht vergessen darfst, ist so eine Gruppe mit 25, 30 Leuten, die hat natürlich auch gewisse Dynamiken, ne? Also, ja, weiß ich nicht, je nachdem, wie die vorgeprägt sind, was die für Erfahrungen haben, darf man dann vorm Rest der Gruppe nicht irgendwie schwach sein, darf irgendwas nicht erzählen oder so, ne? Da hängen dann irgendwie auch wieder Erwartungen von anderen mit drin. Also, ja, schwierig. Ja, so viel auf jeden Fall zur Prävention. Das ist quasi, wenn alles gut läuft, dann ist der Drops damit schon gelutscht und du hast überhaupt keinen Stress. Wenn das nicht klappt, dann bist du in der Intervention. Darum fand ich das ganz cool, was du vorhin gesagt hast. Ne? So dieser Punkt, wenn Prävention gut läuft, brauchst du keine Intervention. Dann hast du Ruhe. Also, ne, dann läuft es halt. Heißt nicht, dass du keine Unterrichtsstörungen hast, heißt aber, dass es kein Riesenthema ist. Intervention kannst du dir eigentlich so vorstellen, ich muss dann irgendwie dazwischen, damit es wieder läuft. Und da kann man sich ja so eine Eskalationsleiter quasi vorstellen. Ne? Also, dass man sich denkt, was würde ich relativ unterschwellig machen und wo fange ich dann tatsächlich an, meinen Unterricht
selber zu stören, ja, wieder.
Absichtlich dann auch zu stören, weil ich weiß, es muss jetzt sein. Das Einfachste ist natürlich dann nonverbal zu reagieren, ne? Also ich weiß nicht, beispielsweise hinten fängt irgendwie jemand an, mit seinem Sitznachbarn zu quatschen, dann könnte man erstmal Blickkontakt aufnehmen, ne? Zu sehen, oh, okay, der hat das wahrgenommen. Meistens reagieren die Schülerinnen und Schüler dann so, okay, bewundert habt quasi, jetzt mal wieder Ruhe weitermachen. Zweite Möglichkeit ist dann schon, ich nähere mich mal, ne? Also Blickkontakt funktioniert irgendwie nicht, die gucken nicht hin, dann gehe ich mal ein paar Schritte drauf zu. Meist funktioniert das dann schon.
Ja, oder halt natürlich, wenn sie dich angucken und trotzdem in irgendeiner Weise weitermachen, kannst du
also eine Augenbraue hochziehen.
Finger auf die Lippen legen, Kopf schütteln.
Stirn kraus machen.
Also bei mir, ich weiß schon, wenn jemand an seinen Ranzen geht und eigentlich liegt alles draußen, weiß ich genau, was da läuft.
Hier so diese typische Geste mit der Hand am Hals, so Abbruch, Abbruch.
Ja, dann kommt das Timeout von der Toilette zustande, wenn du, ich finde bei nonverbal ist für mich immer so das Wichtigste, dass es eigentlich nur die mitbekommen, die gemeint sind. Also natürlich sehen alle anderen das auch, wenn sie nach vorne gucken, aber die Intervention ist quasi so geringfügig, dass eigentlich gar keine Unterbrechung stattfindet. Ne?
Also du meinst, jeder, der die Störungen nicht mitbekommen hat, erfährt dadurch auch nicht davon.
Genau, okay, sodass auch nicht irgendwie der Blick weiter darauf gerichtet wird. Wem ich mich jetzt näher, wie du gesagt hast, die Leute wissen ja, warum ich mich ihnen näher, und alle anderen sind halt vielleicht so, ja, sie bewegt sich im Raum. Gut, okay.
Ja, klar, ja.
Ne? Ja, zweite Interventionsstufe wäre dann verbal. Also man könnte kurz den Namen der Person einfach sagen und so darauf aufmerksam machen oder halt auch einfach so ein Innehalten. Also während man spricht oder irgendwas erklärt, dass man dann einfach kurz unterbricht und wartet zum Beispiel. Meistens gucken sie ja dann auch hoch oder gucken rüber oder drehen sich wieder um oder je nachdem.
Warum redet die nicht mehr?
Ja, genau. Irgendwas muss falsch sein. Genau. Und natürlich könnte man auch einfach eine kurze, präzise Ansprache. Wobei da ja immer so ein bisschen ist, sag nicht das, was sie nicht machen sollen, sondern sag, was sie machen sollen. Also zum Beispiel Handy weg oder mitlesen oder aufpassen. Ne? Und nicht sagen so, nicht Aufgabe mehr am beginnen. Handy spielen. Ja, ja, genau. So, loslegen jetzt.
Ja, weil das deine Nicht-Information sagt ihnen halt, was sie nicht machen sollen, aber es fehlt die Information, was sie stattdessen machen sollen. Genau. Ne? Ja.
Und die letzte Stufe wäre dann so ein bisschen aus der Situation raus, also jemandem die Möglichkeit geben, natürlich einfach die Situation und damit auch die so ein bisschen die Eskalation zu verlassen, ne? Indem man sagt, so hier XY vor die Tür, indem man dort natürlich in Ruhe auch das Gespräch suchen kann, indem man einfach auch so eine, also dieses Typische, finde ich, ist dieses Lachflash bei den Mädchen.
Das ist gar nicht so oft gehabt bisher. Nee? Also weder bei Mädels noch bei Jungs.
Also das ist für mich so eine Situation, wo ich sage, das würde ich auch jedem Referendar, Referendarin raten. Geh mal raus,
hol mal 2 Minuten Luft.
Ja, wirklich. Und da geht es ja auch gar nicht um irgendwie eine Strafe oder irgendwie Ausgrenzen, sondern einfach, es hat keinen Sinn. Es lässt sich in der Situation selbst.
Kommt das so häufig vor bei euch?
Nö,
ich
hab
das noch nie gehabt.
Nein, nicht häufig, aber wenn es dann vorkommt, dann erholen die sich nicht.
Ich habe das noch nie gehabt.
Echt?
Ja.
Bei dir ist es nicht lustig. Nicht so wie ich, die hier letztens voll an der Tafel hängen geblieben ist mit ihrer Hand. Da bin ich so, habe ich mich so umgedreht und bin mit meiner Hand volle Möhre an hier diesen Schwammhalter. Aber es hat richtig geknallt. Alle haben geguckt, ein paar haben es gesehen. Die haben mich so angeguckt und so waren so, dürfen wir jetzt lachen?
Darf man lachen?
Ich habe auch gelacht, sie haben gelacht. Und dann haben sich halt 2 nicht mehr eingekriegt, ne?
Ehrlich?
Danach, ja. Ich habe das auch nicht persönlich genommen oder so. Deswegen habe ich sie nicht rausgeschickt, sondern ich habe sie rausgeschickt, weil es einfach gestört hat. Dann meine ich so, ihr geht jetzt mal raus. Ihr beruhigt euch jetzt, was ihr gesehen habt. Ne? Das ist da das.
Kommt
das,
er wieder rein, wenn ihr wieder aufnahmefähig seid.
Genau, und dann kamen sie halt wieder rein, ohne großes Brimborium.
Ist doch voll gut.
Also, ne, da musste ich auch gar nicht groß hinterhergehen. Aber manchmal ist natürlich dann die Frage, hinterherzugehen, Fehlverhalten zu klären, weiteren Plan zu machen und auch einfach wieder zu fragen, so, ne, bist du jetzt bereit, wieder zurück in den Unterricht zu kommen? Kriegen wir das jetzt heute irgendwie hin?
Ja, vor allem auch konstruktiv, ne? Also, kann ich wieder konstruktiv teilnehmen oder hat das keinen Sinn?
Genau.
Ja, ich finde das stellenweise schwierig. Es gibt Schülerinnen und Schüler, mit denen klappt das sehr gut. Es gibt aber auch welche, bei denen klappt es überhaupt nicht. Ja, also, ich weiß nicht, wenn du dann da draußen Gespräche geführt hast und die Frage war so ungefähr, ja, warum, was ist los gerade? Ne? Und du kriegst einfach keine Antwort. Und dann auch auf die Frage, bekommen wir das hin für den Rest der Unterrichtsstunde? Die werden nicht nein, oder die wenigsten sagen dann nein, auf gar keinen Fall. Es sei denn, du hast echt ein Problem mit denen auf persönlicher Ebene. Aber ich habe halt auf der einen Seite welche dabei, die sagen, ja, sorry, weiß ich nicht, ich war raus, ich bin wieder dabei jetzt, ne? Und es gibt andere, mit denen kannst du kein Gespräch darüber führen. Die kommen raus, die gucken dich an, die gehen rein, die sagen keinen Ton. Und dann geht's wieder von vorne los.
Also selbst obwohl du quasi die Metaebene gesucht hast.
Ja, dann ist es halt, dann musst du einen drüber gehen, dann musst du sie natürlich nochmal rausbitten und dann ganz klare Ansage. Dann ist halt auch irgendwo der Punkt erreicht, wo du nicht mehr darauf aus bist zu sagen, so jetzt hier mal freundlich, ne, komm mal wieder rein in den Unterricht, sondern ganz klare Ansage, hör mal zu, entweder das läuft jetzt hier vernünftig weiter oder du bekommst eine Sonderaufgabe, sitzt im Büro von, keine Ahnung, Jahrgangskoordinator oder was weiß ich, was auch immer, ne? Eine höhere Konsequenz, die dann ergriffen werden muss.
Ja.
Gutes Beispiel ist, ich habe eine 9. Klasse und war dann kurz mit 2 Schülerinnen rüber in der Bibliothek und habe ihnen zum Nachschreiben einen Grammatiktest ausgehändigt, habe dann auch der Aufsicht auf Bescheid gegeben, habe den Kindern natürlich gesagt, hier, ich bin kurz in der Bibliothek, ich bin in 2 Minuten wieder da, wenn was ist, kommt rüber, ne? Also damit Aufsichtspflicht einfach auch passt. Und als ich zurückkam, habe ich schon auf dem Gang gehört, dass irgendwelche lauten Geräusche über irgendeinen Laptop abgespielt worden sind.
Ach.
Tür aufgemacht, natürlich sofort gesehen, wer es war. War der übliche Verdächtige, schon mehrfach aufgefallen, gab Absprachen im Klassenteam. Natürlich rausgeholt zum Gespräch, aber da gab es dann natürlich auch kein Pardon mehr. Ne? Also es war vorher bekannt, er wusste genau, was passiert. Und ab zum Schulleiterbüro. Also dass man sich auch einfach da irgendwie überlegt, so eine Eskalationsleiter, die muss nicht nur innerhalb einer Stunde stimmen, sondern auch darüber hinaus. Und wenn einfach bekannt ist, dass bestimmte Charaktere dann immer wieder auffallen, auch in unterschiedlichen Unterrichtsformen, dann muss natürlich auch zugesehen werden, dass das langfristig auch höhere Konsequenzen hat, als nur wir gehen raus und sprechen mal ganz kurz.
Ja, auf jeden Fall. Gut, eigentlich kann man insgesamt sagen, wenn man also, dass all diese Sachen, ich glaube, den hatten wir schon im Studium.
Ja, hatten wir.
Ja, wir hatten doch auch ein Seminar bei dem.
Ja, ja, der hat bei uns an der Uni doziert.
Genau, Hans-Peter Neulting, ja. Genau, ich glaube, das ist auch echt eins der wenigen Bücher, die wir uns dann ganz früh auch schon gekauft haben, ne?
Prävention von Unterrichtsstörungen.
Intervention von Unterrichtsstörungen, genau.
Aber das, Intervention war auch mit drin?
Ich glaube, das ist auch
mit drin. Ich fand das Buch total super. Andere ich kann mit dem Seminar nichts anfangen, aber ich fand, es war eins der besten Pädagogik-Seminare im Bachelor.
Ja, ja, und auch einfach wirklich für die Praxis, ne?
Ja, voll.
Also, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Da findet man nochmal umfassend auch in beiden Bereichen nochmal so ein bisschen Erklärungen und einzelne Definitionen zu den Begriffen. Ich meine, am Ende kommt es nicht auf die Definitionen an, aber einfach, um auch für sich so ein bisschen abzustecken, wo kann ich vielleicht noch was drehen und wo mache ich eigentlich schon alles richtig und es gibt trotzdem noch Unterrichtsstörungen. Dann, was du gesagt hast, verschiedene Sachen auszuprobieren. Also Tage können unterschiedlich sein, Klassen können unterschiedlich sein, man selber kann in verschiedenen Verfassungen sein, nur weil an dem einen Tag oder in der einen Klasse das funktioniert hat oder man damit gute Erfahrungen gemacht hat, muss das nicht heißen, dass das in anderen Klassen bei einer Unterrichtsstörung genau in derselben Weise funktionieren wird.
Ja, genauso, dass es nicht zwischen zwei unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen gleich funktioniert, ne? Also ja, klar, wir erzählen hier jetzt gerade, was für uns funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das für jeden funktioniert. Das sind zwar irgendwie Konzepte, ja, die mit Sicherheit ihre Berechtigung haben, aber es kommt halt voll drauf an, auch was hast du für eine Ebene mit den Kindern, wie bist du selbst drauf? Kannst du hinter diesem Konzept mit deiner Person stehen oder findest du dich selbst dabei lächerlich, ne? Also muss man halt so ein bisschen ausprobieren. Ja, voll.
Ja, alleine das mit dem Satz des Tages. Ich meine, ich habe jetzt eine 6. und eine 7., so die wurden jetzt ganz früh daran gewöhnt, aber jetzt stellt man sich mal vor, man übernimmt eine 9. oder eine 10. Die sind überhaupt nicht daran gewöhnt. Vielleicht wurden keine kompetenzorientierten Vokabeltests geschrieben. Dann diktierst du da jede Stunde irgendwelche Sätze, wo man das komplett anwenden muss und die sind einfach jede Stunde schon am Anfang so dermaßen überfordert, dass du weder einen Fluss reinbekommst, noch einen runden Anfang hast und das wäre dann halt so an sich kann das gut funktionieren, aber man muss halt einfach jeweils individuell gucken.
Ja, voll, klar.
Mit den Klassen.
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall auch immer wieder sinnvoll ist eine Metaebene. Also wenn du merkst, irgendwie ich probiere alles und es funktioniert nicht so richtig, ja, dann einfach mal mit den Kindern darüber zu sprechen, ne? Also den Unterricht dann mal Unterricht sein zu lassen für eine Minute, einen Cut zu setzen und zu sagen, ey, was ist los heute? Woran liegt es? Ne? Sie als Menschen wahrzunehmen, vielleicht ist irgendwas vorgefallen in der Klasse, im Klassengefüge und sie brauchen einfach das, ne? Dass irgendwie gerade jemand da ist, der mit ihnen darüber spricht auch.
Ja, beziehungsweise wenn es längerfristige Probleme sind, kann es sich natürlich auch anbieten, in irgendeiner Weise anonym oder über den Klassensprecher, Klassensprecherin das sammeln zu lassen. Und einfach mal zu hören, so aus eurer Sicht, was ist eigentlich sozusagen, was sind die Probleme? Vielleicht kommen da dann auch einfach schon Sachen, mit denen man dann in der Weise weiterarbeiten kann, die sie einem aber so ins Gesicht nicht direkt sagen wollen. Ne? Es kann ja auch längerfristige Störungen und Probleme, ne? Also dass es sich einfach so rauskristallisiert, dass es mit einer Klasse nicht so gut läuft.
Ja, toll, voll. Und ich finde auch, das ist so ein Punkt, das betrifft nicht nur die Kinder, dieses Ansprechen, ne? Also darüber zu sprechen, wenn irgendwas nicht läuft. Das muss mit der Klasse unbedingt passieren, aber das darf auch mit Kollegen sein. Ich finde es total schlimm, wenn irgendwie so diese Scheinwelt aufgebaut wird. Ja, so ein Tabu, so nach dem Motto, ah, ist ja alles so toll hier. Mein Unterricht ist so toll, es ist so super. Ach komm, ist doch lächerlich. Es läuft bei jedem mal was schief und darüber kann man sprechen. Es fühlen sich doch alle nur völlig bescheuert, wenn bei einem selbst es mal nicht läuft und dann geht man ins Lehrerzimmer oder über die Gänge und hört wieder alle erzählen, dass es angeblich bei ihnen so super ist. Also, weiß ich nicht.
Also mehr Realität.
Ja, klar, total. Also was soll denn das? Andere Berufsgruppen sprechen sich auch vernünftig ab. Warum darf das im Lehrerberuf nicht so sein? Ist sicherlich nicht an jeder Schule so, ne? Und ist auch an meiner jetzigen Schule nicht so. Aber ja, da gab es schon ganz merkwürdige Erfahrungen, auch in Praktika und so, ne? Also, weiß ich nicht, auch Lehrer, die mit den Kindern nicht sprechen, ne? Wenn irgendwie was schief geht und die einfach da stoisch ihren Unterricht durchgezogen haben und man hat so gedacht, hallo, merkst du nicht, dass die irgendwie gerade alle entgleiten, keiner mehr kognitiv dabei ist? Ja, das muss, also weiß ich nicht, finde ich total wichtig, miteinander zu sprechen. Niemand kann in den Kopf gucken, muss schon sagen, was los ist. Ich finde, eigentlich kann man damit auch schon zusammenfassen. Also Unterrichtsstörungen werden ganz individuell wahrgenommen. Für jeden ist was anderes eine Störung. Man muss sich ganz klar überlegen, dass verschiedene Faktoren stören können. Und dazu gehören eben nicht nur Schüler und Umgebung, sondern auch die Lehrkräfte selbst. Und von der Reaktion her ist natürlich die Prävention immer das Beste. Das heißt, von vornherein dafür zu sorgen, dass ich den Unterricht gar nicht unterbrechen muss. Und eine Intervention findet nur statt, wenn es gar nicht anders geht. Dann darauf zu achten, dass es da eine gewisse Eskalationsleiter gibt und man nicht von Anfang an gleich die harten Geschütze auffährt. Die ausdrückliche Empfehlung nochmal für das Buch von Hans-Peter Nolting zur Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen. Und ansonsten definitiv mal Metaebene suchen, mit anderen Kollegen drüber sprechen, mit der Klasse drüber sprechen. Das nicht tabuisieren, sondern wirklich eine Gesprächskultur aufbauen und sich gerade für die Intervention einfach mal bewusst machen, Erziehung ist Erpressung. Das ist halt so. Ne? Also es läuft so und so, das sind die Regeln. Ansonsten ist diese und jene Konsequenz. So funktioniert halt Erziehung. Aber auf jeden Fall tabuisiert eure Unterrichtsstörung nicht und sprecht einfach darüber. Das macht vieles einfacher. Ich bin mir sicher, anderen geht es genauso und es wird euch sehr viel besser gehen, wenn ihr euch darüber austauscht. Sowohl mit anderen Kolleginnen und Kollegen als auch mit euren Klassen.
Weiter geht's mit dem heutigen Entweder-Oder. Und wenn ich dir jetzt gleich die Frage gestellt habe, machen wir das heute mal so. Wir antworten mal gleichzeitig und danach gibt jeder seine Erklärung.
Okay, ich bin gespannt.
Also, Unterrichtsvorbereitung digital oder analog?
Eins.
Drei.
Zwei.
Drei. Eins.
Digital. Ja, easy. Warum ist es bei dir digital?
Aber ich glaube, wir haben schon, also ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer war es jetzt eigentlich klar, dass wir beide auf der digitalen Seite sind. Beziehungsweise ich muss es ein bisschen ausschärfen. Ich habe ja seit diesem Jahr eine 6., eine 7., eine 11., eine 12. in Französisch. Und die habe ich eigentlich vorher bis auf eine 12. noch nie unterrichtet. Das heißt, ich bin jetzt in vielen Klassen das allererste Mal dabei und muss mich komplett einarbeiten in die Bücher. Und das frisst teilweise so viel Zeit, die ich einfach da rumsitzen würde mit den Büchern und mit den Handreichungen, um mich da durchzuplanen, dass ich angefangen habe, mir die Sachen, also das Buch jeweils mit ins Fitnessstudio zu nehmen und mich da einfach hier auf so ein Trimmfahrrad zu setzen und da die Sachen zu machen. Da nehme ich dann aber tatsächlich einfach Papier, denn noch irgendwie Tablet darauf, so viel Platz ist da ja nicht. Das ist ja auch nicht dafür ausgelegt, dass man da arbeitet. Von daher, da schreibe ich dann tatsächlich auf Papier, tippe das dann später ab, aber letztendlich mündet das ja dann auch in digital, aus den Gründen, die du vermutlich gleich nennen wirst. Man hat immer alles dabei, man kann alles abändern, man kann es einfach ausdrucken, man braucht nicht 1000 Ordner.
Du verlierst nichts, du kannst es wiederverwenden. Änderungen sind total einfach und bedeuten nicht, dass gleich dein ganzer Zettel in den Müll muss.
Genau.
Ja.
Also ich meine,
schiebst was dazwischen.
Ja, so wie wir es jetzt ja auch irgendwie in den Ferien haben mit irgendwelchen Langstreckenflügen. Du kannst dich halt wirklich einfach im Flieger hinsetzen und dir sagen, so hier, Französisch A+1, Unité 2, so weiter geht's. Ne? Und genau. Musst dann nicht zu Hause sagen, ja Mist, jetzt hätte ich eigentlich noch in dieses Cahier gucken müssen oder hier fehlte mir noch die Handreichung oder sonst was.
Du hast halt unterm Strich deine Zeit im Grunde genommen einfach besser verteilt, ne? Also das ist dann nicht so, dass du zu Hause sitzen musst und am Schreibtisch und so, sondern du bist einfach ortsunabhängiger. Das ist das, was ich an der digitalen Vorbereitung so gut finde. Wobei ich sagen muss, ich finde es schon ziemlich krass, dass du das so im Fitnessstudio hinbekommst, irgendwie dann mit 1000 Menschen um dich rum und auf so einem Fahrrad und vorne so auf, auf einem Platz, wo gerade so ein Buch hinpasst. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich da einfach noch die Grundschuljahre zwischen habe und mehr Erfahrung fehlt, aber ich brauche da meine Ruhe am Schreibtisch. Ist vielleicht auch eine Typsache, keine Ahnung.
Also mir verschafft das komplett Fokus.
Nee,
überhaupt nicht. Ich sitze da, strampel mich ab und da kommen mir die besten Ideen.
Das ist Wahnsinn.
Krass. Aber ich meine, das war schon immer so. Ich habe ja auch so gelernt. Als ich früher noch selber in der Schule war, habe ich ja auch irgendwie hier als Übungsleiterin dann am Rand gesessen, irgendwo in der Umkleide, wenn ich meine Gruppen angeleitet habe und gewartet habe, dass die da zu Ende touren und habe da meine Sachen gelernt. Also mich hat das noch nie. Also manchmal denke ich, je mehr Trubel, desto besser kann ich mich konzentrieren.
Bei mir ist es genau andersrum, es war auch schon immer andersrum. Aber ist ja auch okay, ne? Da ist jeder anders, muss vielleicht seinen Weg finden. Ich bin auch Team Digital, aber ich mache das entspannt am Schreibtisch. Morgens kriegt die Frau ihr Brot, wird rausgeschmissen und dann habe ich hier meine Stunde morgens vor der Schule Ruhe, wenn Julia schon zum Zug ist Und plane meinen Unterricht, dann passt das ganz gut.
Ja, sehr schön.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.